Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder bei Steinzeit TV. Beim letzten Interview mit Oliver Janich habe ich gleich gemerkt, oh, das reicht nicht eine Sendung aus, um das alles in einen Guss zu packen. Deswegen ist er nochmal bei mir und wir sprechen heute über all die Themen, die er sonst noch nicht angepackt hat in der Öffentlichkeit. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Olli, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du sitzt hier vor einer Kulisse, die nicht ganz unbedingt mit den Themen einhergeht, mit denen du sonst konfrontiert bist und mit denen du dich beschäftigst. Hat es eigentlich einen gewissen Grund, dass du immer so faktisch bist in deinen Büchern und dich von diesen Themen ein bisschen weghältst? So, ja, außerirdische UFOs, Esoterik im Allgemeinen. Ist das Absicht oder hast du da einfach keinen Fokus drauf?
Das ist natürlich Absicht, ja. Ich muss mir aber ja oft was anhören. Also jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt bei dir da sitze und da Pyramiden im Hintergrund sind. Da weiß ich schon, da kommt irgendein Spott dann im Internet. Deswegen will ich jetzt sogar mal drüber sprechen. Und auch, weil ich ja für den Kopp Verlag schreibe. Und ich merke das auch auf Facebook, wenn ich was vom Kopp Verlag teile, wird es seltener geteilt, weil die sich dann wieder anhören müssen, Esoterik Verlag und so weiter, weil die ja auch diese Themen haben, ja, jetzt nicht auf der Online-Seite, aber es gibt auch Bücher über UFOs oder sonst was. Und natürlich sage ich nicht, wobei ich habe im ersten Buch habe ich schon ein paar dezente Dinge geflochten über diese Themen. Ja. Aber ich möchte mal dann allgemein darüber sprechen, dass ich das seltsam finde, ja, diese Reaktion. Ja. Also es ist doch schön, wenn ein Verlag sich mit allen möglichen Themen beschäftigt. Es wird ja auch niemand gezwungen, irgendwas davon zu glauben. Ja, und darüber können wir gerne heute ausführlicher sprechen.
Ja, wie ist denn, okay, dann stelle ich gleich mal die Masterfrage. Wie ist denn dein Verhältnis zu Gott? Bist du ein religiöser Mensch? Bist du christlich, evangelisch, buddhistisch? Glaubst du an gar nichts? Was ist da deine Einstellung?
Also, es ist natürlich wie alle Fragen eine berechtigte Frage, aber die Frage ist mir zu persönlich zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich erkläre es warum. Wenn ich mich dazu äußern will, dann schreibe ich auch wieder einen 500-Seiten-Schinken und begründe meine Meinung. Ja?
Könnt ihr schon mal einen Teaser machen hier, so, ja,
Ja,
also.
ich will ein bisschen was sagen. Bisher habe ich immer gesagt, wenn mich mal einer gefragt hat, ich bin Agnostiker. Also die haben ja sozusagen die Einstellung, man kann Gott weder beweisen noch widerlegen. Das ist mir eine relativ sympathische Einstellung, weil der sich nicht festlegt. Ja? Wobei ich jetzt schon wieder auf Wikipedia gerade vor der Sendung nochmal gelesen habe, die Agnostiker werden auch oft mit Atheisten gleichgesetzt. Ja? Stand jetzt würde ich so viel sagen, ich sage, ich bin ein Suchender. Ja? Ich bin auf der Suche. Aber was mir viel wichtiger ist, ist die Menschen zu verteidigen, die sich für spirituelle Dinge interessieren. Ich habe das extra jetzt nochmal nachgeschaut. Nur 2,34% der Menschen sind Atheisten, laut CIA-Factbook. Also das muss man denen nicht alles glauben, aber warum sollten sie da fälschen? Ja? Aber lass es 5% sein.
Das heißt, nur ein paar Prozent glauben nicht an eine höhere Macht und
Genau.
95% der Menschheit glauben an ein übernatürliches Etwas.
Genau.
Aha. Also fast alle.
Und genau, und etwa 68% sind in den Religionen, in den großen Weltreligionen organisiert. Es ist nicht so wichtig, ob das jetzt genau stimmt, ja, ob ich es jetzt genau im Gedächtnis habe. So, und jetzt will ich die verschiedenen Glaubensvorstellungen mal durchgehen, aus einem bestimmten Grund. Ja. Und zwar in Verbindung mit dem, was ich auch in der anderen Sendung schon erzählt habe, mit dem Gebot der Nächstenliebe, beziehungsweise der einzig sinnvollen Regel. Ich will es nochmal erklären. Die einzig sinnvolle Regel ist, dass kein Mensch einem anderen schaden darf. Weil wenn ich dir erlaube, mir zu schaden und es mir wiederum erlaubt wird, da ist kein Zusammenleben möglich. Und das bedingt, dass es keine Staaten gibt, weil Staaten diese Regel grundsätzlich verletzen. Das ist kompatibel mit dem Atheismus, weil ja auch ein Atheist nicht verletzt werden will. Ja, ist kompatibel mit dieser Vorstellung. Aber viel wichtiger, das ist auch der Inhalt jeder spirituellen Lehre. Jeder spirituellen Lehre. Das heißt natürlich im Christentum am deutlichsten durch das Gebot der Nächstenliebe, nochmal zusätzlich unterstrichen, auch im Alten Testament, also auch das Judentum, durch die 10 Gebote. Also da sind die Gebote drin, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, also betrügen, also den Menschen schaden. Dann ist zusätzlich, was viele übersehen, in den Geboten 9 und 10 ist die Grundlage für den Diebstahl angesprochen, nämlich der Neid. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus und so weiter. Also Die 10 Gebote sind ein einziges Manifest für Eigentumsschutz. Das heißt für freie Marktwirtschaft, das heißt für Anarchie, staatenlose Gesellschaft. Und dann, wenn du Ehebruch noch als Vertragsbruch definierst, also 6 von 10 Geboten gehen eigentlich nur über Libertarismus.
Ja? Ein frühes Werk davon, ja.
Ja, Jesus war ein Anarchist. Es gibt ein ganz gutes Meme auf Facebook, Jesus war ein Anarchist, aber die meisten meiner Folger sind Staatsjünger, ja? Statists heißt da. Mhm. Und da gibt es auch die berühmte Szene, da werde ich auch irgendwann mal was drüber schreiben, als Jesus Satan in der Wüste traf. Was hat er, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, was hat ihm Satan angeboten? Kennst du sie?
Ich erinnere mich aus dem Religionsunterricht, dass die sich mal getroffen haben, aber ich habe die Story nicht mehr auf
dem Schirm. Ja, die wird natürlich nicht so breit erzählt. Der Teufel, also der Satan, hat Jesus alle Königreiche dieser Welt angeboten.
Das war die Nummer, ja.
Und hat dazu gesagt, denn ich bin es, der über sie herrscht. Mhm. Ich bin es, der über die Staaten herrscht. Und man kann es ja auch allegorisch sehen. Ja? Also vielleicht mal grundsätzlich, Jesus war ein Weisheitslehrer. Ob der jetzt wirklich gelebt hat oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Es geht um seine Aussagen. Dann waren halt die Autoren, die das geschrieben haben, weise. Mhm. Ja? Natürlich, als Christ interessiert sich, ob er wirklich gelebt hat oder nicht. Aber es geht ja um seine Worte, um seine Botschaft. Mhm. Die Botschaft ist also ganz klar, alle weltlichen Herrschaftssysteme sind des Teufels. Und warum ist das so? Weil es das Gebot der Nächstenliebe verletzt. Das heißt, selbst wenn wir das allegorisch nehmen, ist die ganz klare Aussage in der Bibel drin, dass alle weltliche Herrschaft abzulehnen ist. Mhm. Deutlicher geht es überhaupt nicht. So, und dann habe ich mich auch noch mit anderen Lehren beschäftigt, jetzt nicht so intensiv, dass ich dir jetzt da alles runterbeten kann, aber ich habe es daraufhin auch abgesucht. Das ist also auch im Islam ist das Gebot der Nächstenliebe drin. Dann kommt man natürlich jetzt wieder, kommen dann Leute, ja, aber im Islam steht auch das drin und das. Ja, natürlich, das sind natürlich Schriften. Auch die Bibel ist zusammengestellt von der Kirche. Ja, also da wurden die Apokryphen heißt es, die wurden ja Teile rausgenommen und so weiter. Aber die Kernbotschaft, die 10 Gebote sind völlig klar, das Gebot der Nächstenliebe ist völlig klar. Und das gibt es auch im Islam. Und dann kann man sich lange darüber streiten, wie die das übersetzt haben, die Feinde umbringen und so weiter. Es gibt auch von Jesus etwas, wo er gesagt hat, ich bin mit dem Schwert gekommen, aber nicht um Leute anzugreifen und zu töten, sondern um diese Lehre zu verteidigen, dass du eben niemanden angreifen kannst. Mhm. Also der hat nicht gesagt Gewaltfreiheit. Und was meiner Meinung nach die wichtigste Botschaft ist, in der Bibel steht nicht, Jesus wird euch frei machen, da steht auch nicht, Gott wird euch frei machen, sondern da steht drin, die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Wahrheit ist das Gebot der Nächstenliebe und das gibt es in jeder spirituellen Lehre. Ja? Mhm. Da gibt es jetzt dann unterschiedliche. Also die meistgebräuchlichste spirituelle Lehre ist, das Universum heißt ja schon so, Universum ist eins und wir sind alle Teil eines Bewusstseins oder eines Universums. Und deswegen ist die Ableitung, darfst du dem anderen nicht schaden, weil du schadest dir selbst. Mhm. Dann gibt es auch die Lehre vom Karma, dass es irgendwann mal auf dich zurückfällt und so weiter. Völlig egal, ob das stimmt. Auch das ist dieses eine Gebot der Nächstenliebe, das dem Libertarismus zugrunde liegt. Mhm. Das heißt, wir haben den Atheismus, der kompatibel ist mit der freien Marktwirtschaft, also der Anarchie. Und wir haben alle spirituellen Lehren, die damit kompatibel sind. Und zwar nur eine staatenlose Gesellschaft ist damit kompatibel. Und dann gibt es eine New Age-Bewegung, in der die Leute passiv machen soll. Die wird auch von den Machteliten zum Teil finanziert. Ja? Da brauche ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Und die soll aber wiederum die Leute passiv machen. So nach dem Motto, ja, du musst ein bisschen meditieren, ein bisschen beten, die Welt und was beim Universum wünschen. Dann wird alles besser. Mhm. Das ist nicht die Botschaft. Was heißt denn zum Beispiel Esoterik? Esoterik heißt verborgenes Wissen. Ja. Okkult heißt verborgenes Wissen. Was ist dieses verborgene Wissen? Das verborgene Wissen ist diese objektive Wahrheit, dass man niemand anderem schaden soll. Das verbergen die Machteliten vor uns. Sie müssen es verbergen, weil sie uns ja sonst nicht beherrschen könnten. Mhm. Das ist das verborgene Wissen. Das wenden die an und du brauchst ja bloß die Welt anschauen. Ja? Es ist ein reines Herrschaftssystem. So. Das heißt, wir haben das heißt auch die goldene Regel. Ja? Man soll niemandem etwas antun, weil man soll andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Mhm. Ich nenne das jetzt im Folgenden immer die goldene Regel, weil es kürzer ist. So. Also wir haben die goldene Regel, die ist das ist die Regel des Libertarismus. Sie ist kompatibel mit Atheismus, mit allen spirituellen Lehren. Sie ist nur mit einer Lehre nicht vereinbar, das ist der Satanismus. Denn dort herrscht die Vorstellung des Relativismus. Alles ist relativ. Werte sind relativ. Es gibt kein Gut und kein Böse. Eine der Säulen ist dann auch noch, alles, was mir nutzt, ist gut, was mir nicht nutzt, ist schlecht. Mhm. Nicht zu wechseln mit dem Libertarismus, der sagt, du darfst keinem anderen schaden, aber ansonsten machen, was du willst. Ja? Das ist ein entscheidender Unterschied. Und dieser Relativismus, und ich diskutiere ja sehr viel mit Sozialisten in verschiedenen Schattierungen. Ich habe zum Beispiel mit dem, muss ich jetzt das Beispiel nennen, weil er einer der wenigen ist, der aus Versehen mal mit mir diskutiert hat auf Facebook, der hat dann, ich habe gesagt, das ist alles logisch erklärbar, was ich sage. Der sagt, der Logik gibt es gar nicht. Ja. Es gibt zum Beispiel Fuzzy Logic. Das ist aber in der Computersprache, ja. Das ist eine, das hat natürlich nichts mit argumentativer Logik zu tun, sondern es ist eine Methode, Computer zu steuern, dass die sich zum Beispiel wie Menschen bewegen können. Ja. Das ist alles Relativismus. Ja. Das heißt, wir leben im Zeitalter des Relativismus. Es gibt überhaupt keine objektiven Wahrheiten. Die objektive Wahrheit ist aber, dass es unmoralisch ist, jemand anderen zu schaden. Und du wirst, dass wenn du selber oder andere Leute, die mir jetzt zuhören, mit Sozialisten aller Couleur diskutieren, die sagen immer, nein, es gibt keine objektiven Wahrheiten. Das kann man so oder das kann man so sehen. Das ist falsch. Und ich möchte auch mal erklären, warum es objektive Wahrheiten gibt. Stell dir vor, du begehst ein Verbrechen. Ja? Jetzt machen wir mal ein kleineres, weil du würdest dir gar keine begehen. Ja? Du bestiehlst irgendjemanden. Aber machst es so geschickt, dass es niemand mitkriegt. Das heißt, ich weiß es nicht, unsere Zuschauer wissen es nicht, kein Richter der Welt weiß es. Niemand weiß es. Aber die Wahrheit ist, du hast den Diebstahl begangen. Das heißt, die Wahrheit ist unabhängig davon, ob wir sie erkennen. Die existiert. Und das ist den Leuten unangenehm, die wollen das gar nicht hören, weil wenn sie das hören würden, das ist jetzt der wichtige Punkt. Nach der Erkenntnis, nach dem Wissen, kommt das Handeln. Ich muss dann auch danach handeln. Und die meisten Leute sagen sich, ja, was geht mich das alles an? Ja, das ist auch in meinem ersten Buch der Schluss. Mhm. Ich kann das leider nicht so gut nacherzählen, aber wo jemand in die Hölle kommt und er fragt dann den Teufel, warum bin ich in der Hölle? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, du hast zugeschaut, so sagt er nach dem Motto. Wenn du erkannt hast, dass Unrecht passiert, dann musst du auch handeln. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Regierung mit Gewalt stürzen musst, also aber, dass du zumindest die Botschaft verbreitest, dass Regierungen grundsätzlich diese goldene Regel verletzen. Mhm. So, und jetzt sage ich ganz was Provokatives. 99% der Menschen leben nach diesem satanistischen Prinzip, ohne es zu wissen. Denn 99% der Menschen akzeptieren ja Regierungen. So, und dann schau dir den Zustand dieser Welt an. Ist es ein satanistisches System oder nicht? Du brauchst bloß hinschauen.
Da wären natürlich alle Atheisten jetzt oder alle, wie soll ich sagen, Naturwissenschaftler, Darwinisten, werden natürlich die Augenbrauen hochziehen und sagen, ja Moment, das ist ja alles ganz anders, das gibt ja gar keinen Beweis dafür. Aber verstehst du allein die Tatsache darüber, dass wir darüber sprechen jetzt schon, gibt es Gott oder das Gute und das Böse, das ist ja für viele Leute schon alleine eine irrsinnige Diskussion. Genau. Ich hatte einen Stanford-Professor, einen Hardcore-Darwinisten da, mir Spitzname Evolutzer, so nennt er sich. Und der kann mit sowas überhaupt nichts anfangen. Ja? Ja. Wie kannst du jetzt also dann Menschen davon überzeugen, dass da solche Prinzipien dahinterstehen? Weil du stellst ja auch gewisse Fragen auf deinem Blog und in deinem Buch, so nach dem Motto, wie habe ich es gestern gelesen, mit der Gründung des ersten Staates hat quasi der Teufel seinen Fuß auf die Welt gesetzt.
Genau.
Ja, wie meinst du das?
Ich meine es natürlich im übertragenen Sinne. Ja? Also ich rede nicht darüber, ob es den Teufel gibt oder Satan. Das ist ja
nicht greifbar, ja.
Genau, also da sage ich jetzt, bin ich Agnostiker, ja. Wie gesagt, vielleicht finde ich irgendwann mal für mich die Wahrheit, ich weiß es nicht, ja. Aber wenn, dann schreibe ich, kann ich versprechen, dann gebe ich dir ein Interview und ich schreibe dann auch ein Buch drüber. Ja. Ich war übrigens schon persönlich in den Pyramiden, ja, bei allen, die da irgendwie glauben, man darf sich da nicht äußern, man sollte auch immer hinfahren. Auch sehr seltsame Dinge erlebt, aber die erzähle ich jetzt nicht. Ich sage ja gar nicht, dass irgendwie einer von denen jetzt recht hat, sondern ich sage ja nur, der Atheismus und die spirituellen Lehren sind damit vereinbar. Mhm. Und nur der Satanismus ist es nicht. Ich sage ja gar nicht, wer, also zum Beispiel, wenn du, da gibt es ja auch Webseiten von solchen Vereinigungen. Mir hat einer auf Amazon geschrieben, hat gesagt, ich habe den Satanismus nicht verstanden, weil ich da ja auch drüber schreibe. Natürlich schreiben die nicht auf ihren Webseiten, hallo, wir sind die Bösen, ja? Mhm. Sondern es geht um die internen Lehren. Und ich brauche mir ja bloß anschauen, wie die Welt ausschaut und wie die Macht. Die haben kein Problem damit, 3000 Leute im World Trade Center zu töten. Die haben kein Problem damit, Hunderttausende im Irak und in Afghanistan zu töten. Die haben kein Problem damit, jetzt in der Ukraine versuchen, einen Krieg loszudrücken und 300 Leute zu töten. Ja, also ich rede jetzt nicht von der physischen Person von Satan, aber dass das Teuflische, dass das Psychopathen sind, wie ich es in meinem Buch schreibe, ist doch klar. Das sind böse Menschen und das muss man begreifen. Es gibt böse Menschen, aber zum Glück sehr wenige. Also klinische Psychopathen sind 1% der Leute nach der engsten Definition. Oder es gibt eine weitere Definition von 5%. Und die meisten Menschen können das sich aber gar nicht vorstellen, dass jemand.
Ja, weil sie gar nicht wissen, was Psychopathen sind.
Genau.
Ja. Das möchte ich kurz einfließen lassen hier, weil mich damit auch schon lange beschäftigt habe. Also man hat in den 50er Jahren zum ersten Mal da Untersuchungen gemacht mit Gefängnisinsassen, also wirklich schwere Verbrecher, Kindermörder, Frauenschänder und so weiter. Man hat die in einen Gehirnscan reingelegt, in Schädel-CT-Aufnahmen und hat denen gewisse Bilder dabei eingespielt. Und da normalerweise bei den Bildern, wo so ein kleiner Teddybär oder ein Hundewelpe oder ein Baby oder so, wo sämtliche Areale der Emotionen aufleuchten, ist bei denen einfach Funkstille.
Genau.
Und da hat man zum ersten Mal festgestellt, dass es Menschen gibt, die haben eine genetische Disposition oder genetische Veranlagung, wo einfach keine Emotionen stattfinden. Das heißt, ob die eine Kalbsleberwurst aufschneiden oder ein Säugling, ist bei denen kein Unterschied.
Genau.
Und diese Vorstellung ist für viele Menschen einfach vollkommen abwegig, dass es Menschen gibt, die keine Emotionen haben. Ja, weil wenn ich einen überfahrenen Hasen auf der Straße sehe, dann kann ich mich schon eben hinlegen und losheulen, voller Emotionen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass Menschen verstehen, dass es Psychopathen gibt. Und die nächste Folge, der Folgegedanke ist, ein Großteil der Mächtigen auf dieser Welt, ja, sind Psychopathen.
Genau,
ja? Und darauf gehst du ja ein in dem Buch.
Genau, die werden magisch von Macht natürlich angezogen.
Ja,
das
ja.
ist klar. Demokratie, so schreibe ich es im Buch, Demokratie ist ein Wettbewerb der Psychopathen.
Mhm.
Also es gibt auch einen Wissenschaftler, habe ich den Namen vergessen, aber einen, der finnische Staat, der ist Profiler. Ja? Und der sagt, die Profile von Serienmördern lassen sich durchaus mit den Profilen von Politikern vergleichen.
Mhm.
Und er nennt auch Beispiele. Politiker müssen ja ständig Emotionen vorheucheln, obwohl sie gar keine haben. Also zum Beispiel bei irgendeinem Unglück, dass die, wo überhaupt kein Verwandter von denen gestorben ist, müssen die aber heulen, damit die Wähler glauben, dass der da Mitleid hat. Das heißt, sie müssen ständig Gefühle vortäuschen und wenn sie das nicht können, kommen die gar nicht da oben hin.
Ja?
Und die werden natürlich von Macht angezogen und du kommst überhaupt nur an einen Regierungsposten, indem du lügst. Das heißt, du musst auf jeden Fall schon mal psychopathische Tendenzen haben. Und du brauchst ja bloß diese Gestalten auf der Regierungsbank anschauen. Die haben kein Problem zu lügen. Die haben kein Problem, die Deutschen auszuverkaufen hier an den ESM. Die haben damit kein Problem. Da gibt es natürlich die Mitläufer, die Abgeordneten, die Opportunisten. Die sind jetzt nicht so total böse, aber sind halt Opportunisten. Und ich will auf jeden Fall noch sagen, also, was mir wahnsinnig wichtig ist, also unabhängig davon, was jetzt einer glaubt oder nicht, was ich überhaupt, also mir ist es natürlich wurscht, ob einer was der glaubt. Aber was mir nicht egal ist und was ich zutiefst verachtenswert finde, ist, sich lustig zu machen über solche Leute. Ja, Esoterik-Spinner. Wenn ich das schon höre, ja, solche Menschen verachte ich zutiefst. Die sich lustig darüber machen, dass Menschen sich die Frage stellen nach dem Sinn des Lebens und woher kommen wir und wohin gehen wir. Ich kann mir überhaupt keine edlere Aufgabe eines Menschen vorstellen, als sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und dann kommen so Leute, ja, brauche ja gar keine Namen, die sind alle Spinner. Ja, ich sage, ihr seid armselig, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, wo ihr herkommt. Wie gesagt, die Leute sind in der Tretmühle, meinetwegen schauen sie lieber Fußball, ihre Sache. Aber sich über Leute aufzuregen, die über den Tellerrand hinausschauen, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, ja, das ist zutiefst verachtenswert.
Mhm.
Ja? Ich muss ja keinen von den Theorien jetzt glauben, aber das meinte ich am Anfang mit dem, dass sich Leute darüber beschweren, dass Kopf solche Themen macht oder du dann. Ja? Mhm. Das wirst du wahrscheinlich auch hören. Ja, erstens, lass sie doch, lass sie dann wenigstens in Ruhe und dann rümpf doch dich die Nase über Leute, die sich viel mehr Gedanken machen als ihr.
Mhm.
Ich meine, das möchte ich auch nochmal sagen, der Atheismus ist auch ein Glaubenssystem. Der Atheismus ist der Glaube an den Zufall. Nämlich, dass das Universum einfach aus dem Nichts entstanden ist. Aber wie das gegangen sein soll, dass es erst nichts war und dann was war, das können sie nicht erklären. Wenn du nachfragst, sagt er natürlich, er interessiert mich nicht. Sag ich, okay, ist ja okay, dass es dich nicht interessiert. Aber es ist auch ein Glaubenssystem zu sagen, das war einfach Zufall.
Mhm.
Ich weiß es auch nicht, wie es war. Aber sich hinzustellen und sagen, das ist eine überlegene, eine qualitativ logisch überlegene Position. Ich sehe da keinen qualitativen Unterschied zu sagen, ja, da war vorher nichts, jetzt ist da was. Das ist doch keine Erklärung.
Ja, ja.
Oder dann gibt es Erkenntnisse aus der Quantenphysik, ja? Die Quantenverschränkung. Man kann bis heute nicht erklären, wie das sein kann, dass du änderst hier den Spin von einem Quantenteilchen und 100 Kilometer entfernt ändert sich es auch. Es gibt keine Erklärung dafür. Und Niels Bohr war es, glaube ich, der gesagt hat, wer über die Erkenntnisse der Quantenphysik nicht erschrocken ist, der hat sie nicht verstanden.
Ja.
Niels Bohr.
Ja. So. Ist schon lange her, dass er es gesagt hat.
Lange her. So, und dann sage ich, diese Leute, Quantenphysiker, haben dafür keine Erklärung. Dann gibt es zum Beispiel den Mathematiker Gödel, oder wie heißt, einer der besten Freunde von Albert Einstein, der sich an einem Gottesbeweis versucht hat. Keine Ahnung, ob es ihm gelungen ist. Ich habe dann im Internet geschaut, manche sagen, das hat er gar nicht probiert, aber er hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Mhm. Und der war mindestens so intelligent. Einstein hat zu dem aufgeschaut. Der hat gesagt, der kommt nur in die Uni wegen dem. Das heißt, einer der intelligentesten Menschen auf dem Planeten hat sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und irgendwelche anderen Leute müssen sich anhören, dass sie Spinner sind, wenn sie sich mit diesen Fragen beschäftigen. Mhm. Ja, da lache ich doch. Mhm. Und das ärgert mich, du siehst es, das regt mich auf. Ja, wie kann man solche Leute als Spinner bezeichnen?
Du bist mir vorhin gerade ein bisschen ausgewichen bei der Frage, so, ja, ich habe nicht direkt gefragt, ob du nach Gott glaubst oder nicht, aber wenn wir uns dann mit diesen edlen Themen beschäftigen, so nach dem Motto, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, warum sind wir eigentlich da, was ist dann deine logischste Erklärung? Ja, wenn du jetzt so Pyramiden anschaust oder die alten Kulturen, ja. Was denkst du, was läuft für eine Nummer hier?
Ja, wie gesagt, da würde ich dann, das ist eins von 5 Projekten, da wäre das einige schon.
Ja, komm jetzt nicht mit dem Buch, das du mal schreibst, sondern.
Nein, weil wenn ich dir das sage, was ich glaube, dann sagen die Leute, das ist ein Spinner, er kann es nicht belegen. Mhm. Ich kann das, was ich in dem Buch schreibe, kann ich dir so hinrotzen, weil ich kann nicht dann sagen, ja, lies es nach. Mhm. Wenn ich dir jetzt meine Meinung darüber sage, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann kann ich nicht sagen, du liest es nach. Das sind ja die großen Menschheitsfragen, da kann ich dir nicht in einen Satz sagen, was ich glaube. Mhm. Weil dann sagt er, egal was ich glaube, sagt einer, ich bin ein Spinner. Selbst, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin Atheist, dann könnte ein anderer auch sagen, was ist das für ein Quatsch. Mhm. Wenn, dann würde ich es begründen. Aber sagen wir mal, um eine Richtung.
Pass auf, ich mache einen anderen Vorschlag. Ich erzähle dir jetzt mal, was ich denke. Ja. Und du kannst ja sagen, ob du mit mir so ein bisschen d'accord gehst. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wir hier nicht einfach nur vom Universum ausgefurzt worden sind, so aus Zufall. Ja, so der Mensch, mehr oder weniger der Affe auf zwei Beinen, durch Zufall entstanden, sondern dass es hier einen gewissen Plan gibt, den wir nicht durchschauen können. Mhm. Weil uns die Festplatte dazu fehlt und der Prozessor viel zu low getaktet ist, als dass das geht. Mhm. Aber alles, was ich gelesen habe über Reinkarnation, Seelenwanderung und anderen Ebenen und so weiter, lässt mich eigentlich nur einen Schluss ziehen, dass wir von einer anderen Ebene hier reinkommen, hier inkarnieren mit einem gewissen Auftrag, Aufgabe oder auch Erfahrungswillen und dann hier eine gewisse Zeit wandern dürfen und dann zurückgehen. Mhm. Ja, also am besten wird es vielleicht darüber beschrieben, so nach dem Motto, wenn wir auf die Welt kommen, dann weinen wir und alle um uns herum lachen, aber wenn wir gehen, dann weinen alle um uns und wir sind diejenigen, die lachen im Endeffekt. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht durch Zufall hier sind, dass es einen gewissen Seelenplan gibt, der sich uns nicht ganz erschließt, sagen wir mal so. Das ist für mich die logischste Conclusio von all dem Ganzen. Kannst du damit ein bisschen was anfangen?
Ja, ich kenne das natürlich. Ja. Ja. Jetzt oute mich schon wieder, dass ich auch diese Theorie kenne. Ja.
Das ist ja nicht
also nochmal, ich beschäftige mich doch. Du kannst jetzt schon, wenn er das hört, der Alex Benisch tippt jetzt schon in seinen Computer rein, ja, nicht outet sich, dass er sich für Esoterik interessiert. Ja, lieber Alex, ich bedauere dich. Ich sag's mal ganz deutlich, ich bedauere dich, dass du dich nicht mit diesen Fragen beschäftigst. So, der geht schon einer ab. Aber dann kann ich eine Rückfrage stellen, weil mich das, also mich interessieren die ganzen Theorien, ja. Aber was ich für ein Problem mit dieser habe, warum sollte sich jemand in einen, also jetzt, das geht jetzt nicht um Diskriminierung von Hartz-IV-Empfängern, aber in irgendeinem Transferempfänger, der sein ganzes Leben lang vor der Glotze sitzt, warum sollte sich jemand in so einen reinkarnieren, um mal Langeweile zu erleben? Das ist das Problem, was ich mit dieser These habe.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Über das Thema unterhalten sich, ich wollte es immer einen fragen, dass ich wirklich ausgehe. Ich bin nicht wirklich so in diesen Themen, das interessiert mich halt. Ja. Aber wenn ich ein Buch drüber schreiben würde, 500 Seiten, dann würde ich jetzt nochmal alle Theorien da lesen. Mhm. Aber diese Frage wollte ich immer schon, hätte es beinahe jemand gestellt, jemanden, der sich damit auskennt, stellen, weil über diese Themen unterhalten sich übrigens meist hochintelligente Menschen. Ja, also die angeblichen Esoterik-Spinner sind meistens hochintelligente Menschen. Und die können sich das gleich vorstellen. Ja, okay, ich hab einen Auftrag hier. Ja. Aber was hat denn der Transferempfänger, der 60 Jahre lang vor der Klotze sitzt, für einen Auftrag? Das ist das Problem, was ich mit dieser Theorie habe.
Naja, das kann man ja dann auch fragen, was ist, wenn jemand behindert auf die Welt kommt. Ja, meine Schwägerin zum Beispiel, die ist von Geburt an spastisch gelähmt. Die ist jetzt fast 60 Jahre alt und die hat noch nie einen einzelnen Schritt getan. Ja, also alle 4 Extremitäten kann sie nicht bewegen, ja, also von Anfang an.
Ja.
Und sie ist aber trotzdem ein sehr glücklicher Mensch, sie ist sehr spirituell, seit es eben auch ein iPad gibt und wo sie mit ihrer Hand eben auch einen Computer bedienen kann, ist es natürlich viel einfacher für sie, auch Kontakt zu haben.
Technik übrigens, ja.
Aber was hat sie sich ausgedacht dabei? Ich habe mit meiner Frau oft darüber gesprochen, dass ihre Schwester, was ist die Erfahrung, was sie da machen möchte? Warum kommt ein Mensch auf diese Welt und erlebt so großes Unglück? Ja? In meinem Heimatdorf zum Beispiel, letzte Woche Autounfall, junger Familienvater fährt auf einer einzelnen Landstraße an einen einzelnen Baum, ist tot und hinten drin vier kleine Kinder, zwei schwerst verletzt, eines jetzt gestorben auch. Ja. Warum passiert das?
Naja, da ist ja die Theorie dieser Leute, das ist glaube ich auch die Karma-Theorie, ist ja, dass du in deinem früheren Leben dann, das schneiden die wahrscheinlich so, als ob ich es glauben würde dann, ja, also irgendwelche anderen Leute, aber also die Theorie darüber lautet, ja, dass du in deinem anderen Leben jemanden das mal angetan hast, ja, so eine Behinderung oder was bei dem verursacht hast und das auf dich zurückkommt und du bist angeblich auf Erden, um das zu lernen und dann steigst du auf, wenn du es gelernt hast. Aha. Nur, das könnte ich ja noch, dann der Gegenvorwurf ist dann immer, aha, die Behinderten sind selbst an ihrem Ding schuld, kennst du wahrscheinlich auch, ja? Weiß ja nicht, wie es ist. Aber das wäre zumindest eine Erklärung, wobei, das habe ich mal im ersten Buch schon geschrieben, habe ich gesagt, ja, aber wozu sollst du denn aus dem Jenseits auf die Erde kommen, um was über das Jenseits zu lernen? Da könntest du ja da bleiben. Deswegen war meine Konklusion im ersten Buch, die kommt dem nahe, was du sagst, war, du bist hier, um auf Erden zu lernen und etwas zu tun. Also wirklich physisch etwas zu verändern. So, aber dann verstehe ich immer noch nicht, warum du dich als Transferempfänger wieder... Der hat ja kein besonderes Leid. Der kassiert ein ganz... Es gibt Leute, die in der dritten Generation in Sozialhilfe leben. Der lernt doch nichts. Wird auch nichts angetan. Der hat jetzt keinen Unfall. Was soll denn der lernen, wie Langeweile ist?
Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Aber vielleicht ist es ja genau das, was er als höheres Wesen noch gefehlt hat. Einfach mal hang loose, eine Inkarnation.
Ja, und die andere Sache ist, wir sind jetzt 7 Milliarden Menschen. Was waren denn die vorher? Vorher waren wir nur 1 Milliarde. Waren das vorher alles Schildkröten und so? Also, du siehst schon, ich gehe schon kritisch.
Ja,
also, ich bin total auf, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter. Ich bin auf der Suche und habe noch nicht gefunden. Weil für mich sind immer logisch, Inkonsistenzen drin. Ja. Ich wäre aber bereit zu sagen, wenn einer alle Inkonsistenzen beseitigt, dann ich sagen, okay, dann neige ich dem zu. Ich weiß aber nicht, ob ich jemals so weit komme, dass ich sage, das stimmt jetzt.
Okay.
Aber was ich zum Beispiel glaube, ist, dass Menschen für sich die Wahrheit finden können. Also zum Beispiel durch Meditation und so, dass sie da Gott näher kommen können oder dem Universum. Ja, lässt sich auch durch Substanzen herstellen, solche Gefühle. So. Also das kann schon sein. Aber dann weiß halt nur der für sich, wie es ist. Ob ich das je sein werde, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Theorie gelesen, die ist irgendwie interessant. Die Frage ist ja, wenn es so ist, dass wir alle eins sind. Ja, warum hat man uns dann überhaupt getrennt? Das ist ja unlogisch. Eine Theorie ist, dass sozusagen das Universum als Bewusstsein sich selbst erfahren möchte. Mhm. Und das kriegst du ja nur hin, wenn du verschieden bist. Und daraufhin habe ich eine eigene Theorie dann entwickelt, die aber... Ja, das habe ich noch nirgends so gelesen. Aber dass das Prinzip der, wollte ich eigentlich in meinem nächsten Buch eher ausführen, aber dass das Prinzip des Universums nicht Einheit ist, sondern Verschiedenheit. Mhm. Weil du kannst, wenn es zum Beispiel nur die Zahl 1 gibt, dann kann die sich nicht selber erfahren. Informationen kannst du nur durch 0 und 1 übertragen.
Es gibt da ein gutes Beispiel dafür, das habe ich mal in einem Kinderbuch aufgeschnappt. Du kennst vielleicht Neil Donald Walsh. Mhm. Das ist ein Autor, der irgendwann mal eine Stimme im Kopf gehört hat und angefangen hat zu schreiben. Und das war, Gott hat ihm quasi den Füller geführt. Ah, ja. Und das ist genauso, wie du vorhin bei der Bibel gesagt hast, selbst wenn er sich nur ausgedacht hat, richtig, es kommt auf die Botschaft drauf an. Und das, was er geschrieben hat, ist einfach genial. Ja. Und es gibt es als Kinderbuch und das heißt, die kleine Seele spricht mit Gott. Ah. Und das geht dann irgendwie so los, gibt es auch als Hörbuch, so nach dem Motto, sagt die kleine Seele zu Gott, ich bin das Licht. So geht es los. Und dann sagt Gott, ja, woher weißt du das dann, wenn du nur Licht bist, wenn es nur Licht um dich herum gibt, woher sollst du denn wissen, dass du Licht bist? Mhm. Und so wird auf einfachen Worten versucht, Kindern zu erklären, warum es böse Menschen gibt, warum es Unglück gibt. So auf einer ganz einfachen, wirklich Grundschulebene wird es da erklärt. Und ich fand es eigentlich ein ziemlich greifbares Konzept, auch für Erwachsene, um zu sagen, woher willst du denn wissen, dass alles nur göttlich ist, wenn du niemals die andere Seite erkannt hast?
Genau. Du kannst nur durch die Abgrenzung vom Bösen kannst du überhaupt erfahren, was gut ist.
Exakt.
Also das ist so, da bin ich im Moment selber für mich am Nachdenken, ob das so ein Grundprinzip ist, was übrigens sehr gut zur Marktwirtschaft passt. Das wäre mein Schwenker gewesen in dem Buch dann, weil da wäre ich nicht so spirituell gewesen, aber einfach aus logischen Gründen. Ein Handel kommt ja nur zustande, wenn beide unterschiedliche Interessen haben. Also wenn der Autohändler, dem ist sein Auto nicht so viel wert, weil er hat 20 Autos, verkauft das dir und der andere will ein Auto und dem ist das Geld nicht so viel wert, sonst würde er es nicht hergeben. Das heißt, das Grund, dieses, was meiner Meinung nach das kosmische Urprinzip ist, jetzt verrate ich das alles schon, ist die Verschiedenheit und nur dadurch kommt überhaupt in der Marktwirtschaft ein Handel zustande. Das heißt, die Marktwirtschaft ist sogar kompatibel vielleicht mit dem Aufbau des Universums.
Aber hast mir zwei gute Stichworte gegeben noch für eine Schlussfrage, nämlich Universum und Kosmos. Das ist ja auch unbestreitbar, dass es da irgendetwas gibt, was bei uns hier ständig wieder Interference hat. Also es gibt immer wieder Sichtungen, es gibt immer wieder Entführungsberichte oder so. Ich habe konkret da noch nichts erlebt. Also ich habe noch nie einen brennenden Busch vor mir gesagt, der sagte, du musst jetzt hier eine Sendung machen oder irgendjemand. Ich habe auch keinen UFO gesehen. Aber was ich gesehen habe, war jetzt vor kurzem im August erst ein Kornkreis in Raisting am Ammersee. Das war jetzt schon der zweite oder der dritte Ammersee-Kornkreis. Ja. Und ich habe ein Interview gemacht mit der Bäuerin, die als erste in diesem Kreis drin war und die sofort gesagt hat, das hat kein Mensch gemacht. Ja. Das ist eindeutig, das war nicht von Menschen gemacht, das hat eine andere Ebene gemacht. Ja. Was ist deine Erklärung dafür, für so ein Phänomen, das ja offensichtlich stattfindet, auch jenseits aller Erklärungsmodelle der Öffentlich-Rechtlichen oder der Massenmedien, die uns das als Rentnerscherz verkaufen?
Ja, da habe ich natürlich gar keine Erklärung dafür, aber das eigentliche Thema, was du durch die Blume ansprichst, UFOs, ja. Kriegen wahrscheinlich alle Libertären schon Panik, ja, was ich jetzt sage. Wieso dürfen sich Regierungen von unseren Steuergeldern mit dem Thema beschäftigen und Privatleute, die sich damit beschäftigen, werden als Spinner abgetan? Mhm. Wie kann das sein? Von unseren Steuergeldern. Also Deutschland ist eine der wenigen Regierungen, die sagen, dass sie sich nicht damit beschäftigen. Aber die meisten anderen. Amerika hat seine UFO-Akten veröffentlicht über ausländische unbekannte Flugobjekte, Vorfälle. Ja. Mhm. Die französische NATO-Generäle, die Cometa Group, haben einen Bericht veröffentlicht. Es gibt das Disclosure Project von Stephen Greer, wo, ich glaube, 400 Militärs was gesagt haben.
Geheimdienstleute, CIA und.
Es gibt den japanischen Verteidigungsminister, es gibt den kanadischen Verteidigungsminister, der sich dazu geäußert hat. Es gibt zig Astronauten, die im Weltall waren, die sich dazu geäußert haben, unter anderem Edgar Mitchell. Mhm. Es gibt Walter Haut, der war Presseoffizier 1947 bei dem Roswell-Zwischenfall, der später gesagt hat, nein, wir haben gelogen mit dem Wetterballon. Mhm. Der hat das sogar eine eidesstattliche Versicherung, Affidavit, seinem Testament beigelegt. So, jetzt kann ich natürlich sagen, die lügen alle oder irren sich alle. Aber was ich nicht sagen kann, ist, dass jemand, der sich damit beschäftigt, ein Spinner ist. Mhm. Verstehst? Ich kann das nicht, da jetzt flippen wahrscheinlich schon wieder zig Leute am Bildschirm, aber ich hab satt, ja, rumzulügen. Das ist, warum soll das kein interessantes Thema sein? Das ist doch spannend, ja, ob wir alleine im Universum sind oder nicht. Ich verstehe gar nicht, wie man sich nicht damit beschäftigen
kann. Eine Hauptfrage überhaupt.
Wie kann man sich nicht damit beschäftigen? Außerdem ist es eh klar, rein wahrscheinlichkeitstheoretisch, es gibt unendlich viele Sterne, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es keine anderen Lebewesen gibt, die tendiert gegen null. Die Frage ist ja nur, ob sie hier waren oder sind. So, wieso soll man sich nicht mit diesen Themen beschäftigen? Die geben unsere Steuergelder dafür aus. Ja? So, und solche Leute werden als Spinner bezeichnet. Ich sage ja nicht, dass die einen Recht haben oder die anderen. Aber ich kann doch nicht, wo sich bei CNN, das habe ich im ersten Buch drin, das haben die Leute überlesen, aber jetzt ist es mir wurscht, weise ich nochmal darauf hin. Bei CNN war Larry King, bekanntester Talkmaster des Planeten, waren die Macher des Films Out of the Blue. Die haben sich auf wenige Fälle beschränkt, die aber ausführlicher bearbeitet. Der bekannteste Talkmaster des Planeten. Nur in Deutschland nimmt man das irgendwie nicht so wahr. Es gibt natürlich eine Agenda, das schreibe ich ja im ersten Buch, dass man uns einen Alien-Angriff vorspielen will, um eine Weltregierung zu bekommen. Deswegen bin ich persönlich grundsätzlich natürlich skeptisch gegenüber Aussagen von Militärs. Weil du musst dich ja da wundern, warum die überhaupt sprechen dürfen. Aber du hast diese Militärs, und das sind ja auch nicht Militärs. Warum soll man darüber nicht reden dürfen, ohne als Spinner zu? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Leute nicht. Die sind für mich, das sind Spinner. Wie kann mir denn das zu langweilig sein, das Thema?
Also bei mir bist du auf jeden Fall nie falsch, über so ein Thema zu reden, ja. Und da kannst du ja auch
gerne. Ich krieg Shitstorms nach Ausstrahlung dieser Sendung, weiß ich jetzt schon.
Das macht auch gar nichts, dafür macht man das Ganze ja auch.
Ja, damit ich Shitstorms
bekomme. Aber ich bin froh, dass du nochmal da bist und dass du nochmal hier Rede und Antwort gestanden hast, vor allem für ein paar Themen, die halt nicht so ganz alltäglich sind, weil ich finde, das gehört ja auch zu dem gesamten Bild dazu. Es ist nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern eben das große Bild.
Alles zusammen.
Deswegen sind wir auch alle hier. Also nochmal an dich, vielen, vielen Dank. Zum einen, dass du hier warst und vor allem auch danke für die große Arbeit, die du gesteckt hast in diese Bücher hinein. Und ich wünsche dir alles Gute für dein nächstes Werk. Ich werde es mir bestimmt auch auch reinziehen.
Das wird keiner mehr kaufen wahrscheinlich.
Glaube ich gar nicht. Alles Gute für dich. Wir sehen uns in München dann wieder. Gell? Ja, und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse an diesem doch recht emotionalen und lebhaften Gespräch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Steinzeit. Alles Gute, bis dann.